Hallo und herzlich willkommen zur Folge 71 des Physiobib-Podcasts. Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir Jean-Pascal Grenier zu Gast. Er ist Physiotherapeut und Arzt und während er gerade an seinem Facharzt für Innere Medizin arbeitet, publiziert er weiterhin wissenschaftliche Artikel im Kontext der Physiotherapie. Im Februar diesen Jahres hat er einen Artikel mit dem Titel »Ein kritischer Review der Rolle von manueller Therapie in der Behandlung von Menschen mit Rückenschmerzen« im Journal of Manual and Manipulative Therapy veröffentlicht. Und da konnten wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, ihn umgehend mal in unseren Podcast einzuladen. Wir sprechen also in dieser Folge wieder mal über die Rolle von manueller Therapie in der Schmerztherapie, ob und wie manuelle Therapie wirkt und wie wir sie in eine patientinnenzentrierte Therapie integrieren können. JP hat uns das Thema hier, wie ich finde, extrem gut zusammengefasst und mit Sicherheit könnt auch ihr hier wieder aus dieser Folge einiges mitnehmen. Bevor es losgeht, ihr kennt das, wie immer etwas Werbung in eigener Sache. Wir arbeiten gerade fleißig daran, unser E-Learning-Angebot zu erweitern und haben über Ostern einen neuen Online-Kurs zum Thema psychologische Faktoren in der Schmerztherapie abgefilmt. Wir freuen uns schon sehr, euch den Kurs in den nächsten Wochen zu präsentieren. Ihr wisst, Physiobib ist für uns immer noch ein Hobby und ihr unterstützt unsere Arbeit hier sehr, indem ihr unsere Fortbildung und Online-Kurse besucht. Vielen Dank dafür schon mal und damit jetzt wie immer viel Spaß und Erfolge und eine erkenntnisreiche Zeit mit Jean-Pascal Grenier zum Thema manuelle Therapie bei Rückenschmerzen. Alright, dann hallo an alle zusammen. Hallo und einen schönen Ostermontagmorgen könnte man sagen, wobei die Folge ja wieder später rauskommt. Aber wir haben Ostermontag und wir haben einen neuen Gast bei uns. JP ist bei uns. Hi, grüß dich. Herzlich willkommen im Physio-Podcast.
Hi, vielen Dank. Grüß dich, Nils. Hallo, Noak. Schön, dass ich hier sein darf.
Genau, grüß dich auch, Noak.
Morgen.
Wie geht's dir?
Ja, gut soweit. Ich merke, wir hatten gerade wieder ein Filmwochenende. Ich merke, das macht mich schon auch immer müde. Irgendwie ist es doch anstrengender, als man immer denkt. Aber ich glaube, es ist gut geworden. Bin jetzt gespannt, wie jetzt der Schnitt wird.
Auf jeden Fall, das ist sehr spannend. Also freuen wir euch bald, dieses Ergebnis zu präsentieren. Vorher werden wir uns jetzt aber erstmal nochmal eine Stunde mit einem Thema beschäftigen, was ja so ein bisschen altbekanntes Diskussionsthema ist, die manuelle Therapie bei Rückenschmerzen in der Physiotherapie. JP, du hast da ein spannendes Paper zugeschrieben. Magst du dich erstmal für unsere ZuhörerInnen, ZuschauerInnen einmal vorstellen?
Ja, gerne. Also erst nochmal danke für die Einladung. Ich bin Jean-Pascal oder kurz vorm JP. Ich bin Physiotherapeut. Also ich habe die Ausbildung damals in Stuttgart noch gemacht und bin dann zum Medizinstudium nach Innsbruck gezogen und arbeite jetzt als Assistenzarzt für Innere Medizin in Innsbruck an der Klinik und bin im Herzen aber immer noch Physiotherapeut. Deswegen mache ich in meiner Freizeit so lustige Sachen wie Paper über manuelle Therapie schreiben. Wenn ich auch über innere Medizinsachen lesen und lernen könnte, lese ich dann trotzdem manchmal lieber noch ein bisschen Physiotherapie, Literatur oder schreibe sogar welches als weirdes Hobby, sag ich mal. Und weil es mir Spaß macht und ich das nicht ganz loslassen kann, unterrichte ich auch noch Physiotherapie, also an der FH bei uns, die werdenden Physios in Tirol, was mir mega viel Spaß macht. Es ist für mich eine Nullrechnung, aber wegen Geld mache ich es nicht. Ich muss Zeitausgleich nehmen in der Klinik und dann gehe ich in die FH und das, also ich verdiene genau gleich viel. Also ums Geld geht es da gar nicht. Das ist nur so, es macht mir total Spaß und es ist für mich irgendwie die Möglichkeit, da dran zu bleiben. Und deswegen kann man, glaube ich, das so zusammenfassen. Mich als Person, ich bin Assistent für Innere. Ich möchte Rheuma machen, also so dieses Bewegungsapparat und entzündliche Erkrankungen. Das ist so mein Interessengebiet. Und halt Physiotherapeut bin ich weiterhin, genau.
Wieso hast du den Weg noch jetzt in die Medizin eingeschlagen? Scheinst ja doch für die Physiotherapie zu brennen. Warum bist du nicht da weitergegangen, vielleicht da einen akademischen Weg weiter rein?
Ja, es ist eine gute Frage, die hätte ich sicher vor ein paar Jahren anders beantwortet als heute. Ich wollte das ursprünglich immer machen, also wo ich noch die Physiotherapie in Stuttgart gemacht habe oder angefangen habe, da war mein Plan von vornherein, ich möchte danach noch Medizin machen, das wusste ich schon immer. Dass es dann über Österreich der Weg wird, das habe ich mir danach erst eigentlich in der Physiotherapie überlegt. Ich wollte mehr, ich wollte in die Tiefe, ich wollte es ein bisschen breiter und teilweise auch manche Dinge, die wir in Deutschland noch lernen in der Physiotherapie, die waren für mich, ohne dass ich da einen wissenschaftlichen Zugang hatte damals, einfach nicht logisch, also nicht nachvollziehbar biologisch oder so mit den Grundgesetzen, die wir so in der Welt kennen. Und das hat mich frustriert und dann war das immer so meine Idee, ich möchte dann noch mehr ins Medizinische, weil mir das voll Spaß gemacht hat. Und akademisch, physiotherapeutisch wollte ich dann noch neben dem Medizinstudium ein bisschen was machen. Deswegen habe ich diesen lustigen Master für muskuloskeletale Physiotherapie in Krems noch gemacht, berufsbegleitend. Was fachlich allerdings, muss ich sagen, eher größtenteils eine ziemliche Enttäuschung war. Aber ja, habe ich dann trotzdem halt gemacht. Und da war halt auch heavy Fokus manuelle Therapie und Manipulation. Vor allem war einfach dieser ganze Masterstudiengang auf Manipulieren ausgelegt und auch vom Mindset und von den Erklärmechanismen und von der Indikationsstellung eher, sage ich mal, so in den 70er, 80er Jahren verortet, was ich alles sehr schade fand, weil da zahlt man echt ein gutes Geld für, um das zu lernen.
Und hast du selber auch als Physio praktisch gearbeitet?
Ja, genau. Also ich habe mein Medizinstudium eigentlich die ganze Zeit immer in der Praxis gearbeitet, war ich selbstständig oder freiberuflich in Österreich. Habe ich 5 Jahre Patienten behandelt, also 3 Tage die Woche meistens, so 15, 20 Stunden. Alles, was halt neben dem Studium möglich war. Und da halt primär, also Rückenschmerzen. Ja, wir hatten eine Sportpraxis auch, also wir hatten eine riesen Trainingsfläche, also viel Sportler auch, aber ganz viel Rückenschmerz, Kniearthrose und das sind so, das würde ich sagen, auch so die Paper und die Forschungsgebiete, wo ich viel gemacht habe, war Low Back Pain und Kniearthrose und so Sachen, glaube ich, im Fokus. Und es waren auch viel die Leute, die ich in der Praxis hatte, in der Physiotherapiepraxis. Genau. Und ich habe neulich, haben wir so ein bisschen reflektiert in der FH, da habe ich die Studentin gefragt, die jetzt abschließend quasi 6. Semester, wie es für sie so war und bla bla. Und da habe ich die eine gefragt, ob ich es manchmal vermisst, Physiotherapeut zu sein. Und ich dachte, ja, eigentlich schon. Also es ist halt eine ganz andere Arbeit, eine ganz andere Art zu arbeiten. Also selbst wo ich in der Rheumaambulanz war, man sieht die Leute, man redet eine halbe Stunde mit denen, man macht irgendeine medikamentöse Einstellung. Aber man sieht die halt frühestens wahrscheinlich in 3 Monaten wieder und oft dann erst ein halbes Jahr später. Das ist natürlich ein ganz anderer auch so Beziehungsaufbau als in der Physiotherapie, wo man die Leute halt wirklich 2-3 Mal im Monat oder noch öfter oder einmal die Woche, 2-mal die Woche sieht, teilweise über ein halbes Jahr. Das ist natürlich anderes Arbeiten. Und auch so Sachen wie Schmerzedukation oder über Schmerzen reden, das sind einfach Dinge, wenn die Ambulanz halt pumpvoll ist, dann musst du halt sagen, ja, das und das, so schaut's aus und der Rest macht hoffentlich die Physiotherapie. Ja, genau.
Und hast du dich für die Innere bewusst wegen dem Rheuma-Thema entschieden? Das wäre nochmal spannend, wie es dazu gekommen ist.
Ja, ist tatsächlich auch eine Frage, die ich erst letztes Jahr, wo ich mich verändert habe, also ich wollte früher immer Orthopäde werden, Unfallchirurg, war eigentlich auch schon, seit ich angefangen habe mit Physiotherapie, mein Plan, dass ich das machen möchte, weil das ergänzt sich ja so super und es waren die Patienten, die ich behandelt habe. Dann war ich im letzten Studienabschnitt im KPJ, wo man halt 1 Jahr im Praktikum ist für irgendwie 500 € Vollzeit. Da war ich auf der Ortho-Unfall dann für 4 Monate und dann ist mir so aufgefallen, wenn ich das tagtäglich erlebt habe, mich interessiert das Chirurgische nicht. Also das ist halt ein Handwerk und die Leute, die es können, die können das wirklich gut, aber das interessiert mich nicht. Und das sind halt 7 Jahre, wo du halt viel das machst oder und operieren lernst. Und klar kannst du dann sagen, ich lasse mich irgendwann in der Praxis nieder, aber ich meine, was machst du dann? Dann machst du Rezepte für Physio schreiben, du spritzt vielleicht Cortison und machst vielleicht ein Röntgenbild, oder? Und das ist dann das Ende der Fahnenstange. Und dann war für mich so ein bisschen Bewegungsapparat, Medikamente, Diagnostik, Ultraschall und dann auch Zusammenarbeit mit Physiotherapie und Bewegung ist voll wichtig. Und dann hat sich so ein bisschen das Rheuma rauskristallisiert und da ist der Weg halt über die innere Medizin.
Ist ja auch ein spannendes Thema, Rheuma. Ich muss sagen, das ist auch etwas so, das ist mir ein paar Mal begegnet in der Praxis, aber ist also aus meiner Perspektive jetzt nicht so super präsent in der normalen Physiopraxis. Mhm. Gibt es irgendwas Spannendes zu erzählen? Gibt es da Neuigkeiten, was man da gut machen kann?
Ja, gibt es tatsächlich schon. Also ich habe auch einen kleinen Artikel für Physiopraxis geschrieben dazu, also eigentlich zum entzündlichen Rückenschmerz, also Bechterew oder axiale Spondylarthritis, wo so ein bisschen der Fokus auch war, wie kann ich einen rheumatologischen, also einen entzündlichen Rückenschmerz versuchen zu differenzieren von einem normalen, nicht spezifischen Rückenschmerz, was insofern, finde ich, eine Konsequenz auch hat, weil wir können das mit einem Medikament zumindest versuchen zu behandeln, also diese autoimmunvermittelte Entzündung. Und dann hat so eine Differentialdiagnostik auch einen Sinn, wenn es das therapeutische Management beeinflusst, oder? Das ist jetzt keine Neuigkeit per se, aber ich sag mal, die Medikamente, die wir da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dazu bekommen haben in der Rheumatologie, sind schon ziemlich cool. Dass die erste Hürde ist meistens zu schauen, hat dieser Mensch was Rheumatologisches oder nicht, weil wir nicht, das sind natürlich viele Patienten, die haben nur in Anführungsstrichen Arthrose. Diesen Leuten kann man natürlich kein rheumatologisches Medikament anfangen, weil das ist primär da, um halt die autoimmunvermittelte Entzündung zu reduzieren. Wenn die nicht da ist, dann bringt das Medikament de facto nichts. Also es gibt keine Entzündung zum Hemmen oder klar ist ein bisschen Inflammation bei Osteoarthrose auch dabei, aber es ist ein anderer Pathomechanismus, deswegen funktionieren die Medikamente bei diesen Patienten auch nicht. Das ist dann die erste Hürde und dann ist die zweite zu sagen, okay, 2/3 von den Leuten gehen mit der ersten Linie Medikamente, funktionieren super, also die sind dann auch oft beschwerdearm oder fast beschwerdefrei und dann gibt es halt ein paar, die sind quasi therapierefraktär und dann wird es halt wieder knifflig, weil da muss man Second Line, Third Line und schauen, wie kann man den Leuten doch Medikamente helfen. Bewegung ist für die Leute eigentlich auch ein essentielles Thema, was oft viel zu wenig dann auch umgesetzt wird. Auch Physiotherapie, also auch strukturiertes Bewegen oder Training, Krafttraining. Also da gibt es überall noch, sag ich mal, noch viel Luft nach oben, sei es von der Evidenzqualität, aber auch von der Implementierung, was wir dann in der Praxis machen.
Ja, ich kenne auch irgendwelche Daten, dass es im Schnitt irgendwie erst nach 7 oder 14 Jahren oder so diagnostiziert werden. Ist das in Deutschland, Österreich auch so oder noch schlimmer?
Es gibt einen positiven Trend. Also mittlerweile spricht man eher von 2 bis 6 Jahren. Ist so oft das mit dem Mittelwert. Und da gab es halt aus Berlin tatsächlich gab es eine Analyse, wo sie geschaut haben. Und da sind der Großteil der Patienten haben innerhalb eines Jahres halt Symptom Onset die Diagnose bekommen. Also da tut sich was und es geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, das passiert einmal durch mehr Awareness, durch bessere Ausbildung und auch durch mehr Präsenz von, sage ich mal, rheumatologischen so Gimmicks, wo man halt sagen kann, der sollte vielleicht abgeklärt werden anhand von 2, 3 diagnostischen Kriterien. Das machen dann oft die Hausärzte, oder? Die sagen so, oder die Physiotherapie. Die können dann sagen, aha, okay, irgendwie, der hat eine Gelenksschwellung, Morgensteifigkeit, gehe die 3 Stunden, keine Ahnung, das passt mir nicht so ganz. Der Papa hat irgendwie Schuppenflechte, vielleicht sollte mal ein Rheumatologe, Rheumatologin drüber schauen. Also da geht schon was in die richtige Richtung. Aber es stimmt schon, also Endometriose und so rheumatologische Erkrankungen haben einen riesen Diagnostik-Delay, also quasi der Zeitraum von der Diagnosestellung von dem Symptom-Onset bis zur Diagnosestellung dauert teilweise Jahre, was natürlich scheiße ist, weil wir haben Medikamente, um das zu behandeln. Und das ist dann immer was, wo wir schauen müssen, wie können wir diese Zeitspanne verkürzen. Genau.
Möchtest du die...
Ja, super, das dann halt auch für die... Super, dass du halt auch dein Paper für die Physiotherapie schreibst. Weil, wie du gesagt hast, ich glaube, auch gerade dieser Vorteil von, ich sehe die Leute vielleicht mal jede Woche, alle 2 Wochen, dann kannst du auch, glaube ich, nochmal schneller so ein Pattern sehen von, okay, ja, da hat doch irgendwie eine deutliche Morgensteifigkeit, es verändert sich in der Bewegung anders und so.
Ja.
Ich glaube, wenn da die Awareness höher ist, kann das, glaube ich, auch ein sehr großer Vorteil sein.
Ja, denke ich auch. Und das sind oft, sag ich mal, so ich nenne es mal simple Regeln, oder wo man sagen kann, man hat so 3, 4, 5 Symptome, oder? Und dann kann man sagen, könnte das was sein? Und wenn man nachschaut und es ist nichts, ist ja umso besser, oder? Also ich sag mal so, es ist immer, auch in der Rheumaambulanz, ist ja immer cooler, du hast keine chronische Erkrankung. Also ich meine, dann ist es quasi eine Arthrose, wir haben kein Medikament dafür, oder? Aber das Positive ist, du hast keine Erkrankung, wo du jetzt wahrscheinlich ein Leben lang Medikamente nehmen musst. Also im Zweifel ist sowas ja auch keine schlechte Nachricht.
Möchtest du die, die Red Flags für so rheumatische Erkrankung nochmal zusammenfassen? Ich finde, da können wir in dem Thema vielleicht noch kurz weitergehen. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, aber es ist für den Hörer bestimmt interessant.
Ja, also grundsätzlich gibt es, sag ich mal, natürlich Rheumatologie ist ein Riesenkrankheitsspektrum, oder? Ich sag mal, die klassischen rheumatischen Erkrankungen, die häufig sind, die auch Gelenke betreffen, das ist einmal der Bechterew, also axiale Spondylarthritis. Da sind Hinweise, gerade in der allgemeinen Medizin und Physiotherapie, oft diese entzündlichen Rückenschmerzen. Also das sind die Patienten, die berichten von einem Schmerzmaximum meistens in der Nacht und in Ruhe. Die haben eine Morgensteifigkeit oft im Rücken, die geht über 60 Minuten, meistens 2, 3 Stunden. Dass das besser wird, diese Morgensteifigkeit. Der Onset ist oft unter 40 bis 45 Jahren, also das sind oft junge Patienten. Die werden durch Bewegung besser. Das ist jetzt per se für mich als Physiotherapeut immer nicht so hinweisend auf was Entzündliches, weil viele von den Rückenschmerzpatienten, die ich so behandle, die werden auf Bewegung besser. Aber es gehört oft auch zu den Kriterien dazu. Und wenn dann sowas noch vergesellschaftet wäre mit zum Beispiel einer Gelenksschwellung in den Fingern oder sowas, so eine Daktylitis, wo der ganze Finger dick wird, oder im Handgelenk oder in den Kleingelenken, manchmal ist es Kniegelenk oder die Fußgelenke, dann kann das quasi auch eine periphere Spondylarthritis, es ist ein bisschen komischer Begriff, aber im Grunde genommen bedeutet es nur, dass auch ein peripheres Gelenk betroffen ist. Und wenn man dann davon einen Ultraschall machen würde, dann sieht man oft, dass da wirklich eine Arthritis, also wo die Synovia entzündet ist, man hat einen Erguss im Gelenk, es gibt mehr Vaskularität da drumherum. Und dann weiß man eigentlich, aha, okay, das ist vielleicht, wenn man noch ein MR von den ISG macht, dann sieht man da eine Sakroiliitis. Und dann kann man sagen, okay, das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit was Rheumatologisches. Und da gibt es noch diesen HLA-B27, diesen Genwert, oder den kann man auch dann erheben. Die haben einen ganz starken Zusammenhang mit diesen rheumatologischen Erkrankungen. Also ich glaube, so zusammengefasst ist einmal der entzündliche Rückenschmerz, dann Gelenksschwellung, also wirklich, was man sieht, ein geschwollenes Gelenk. Das kann natürlich eine Arthrose auch mal machen, aber das sind oft bei Rheuma, sind es oft kleine Gelenke auch, also so Finger, Füße, Knöchel, wenn die angeschwollen sind. Und dann gibt es noch beim die Schuppenflechte, also dass man quasi an der Haut zusätzlich eine Befall hat, plus die Augen können manchmal befallen sein. Also Uveitis, so eine akute, ganz schwere Entzündung, die dann auch oft stationär behandelt werden muss von den Augenärzten. Und das letzte ist die Assoziation mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Also das ist ja auch eine chronisch entzündliche Erkrankung, wo halt der Darm betroffen ist. Und da gibt es oft so ein Überlappen mit Gelenksbefall. Und wenn man so irgendwas hat aus diesem Symptomkomplex, was die Patienten berichten, dann kann man da mal ein bisschen tiefer nachhaken, auch in der Physiotherapie, und schauen, anamnestisch, klinisch bieten die Leute da was, was vielleicht mal abgeklärt werden könnte.
Ja. Ja, super cool. Also auf jeden Fall schön, dass wir das nochmal hier zusammengefasst haben. Dann können wir jetzt ja vielleicht die Arbeit abschließen. Du hast gesagt, der ganze Rest ist Hobby. Dann können wir jetzt ja über das Paper sprechen, was du geschrieben hast. Ja. Du hast ein Paper geschrieben zum kritischen Review zur Rolle der manuellen Therapie bei Rückenschmerzen. Magst du mal so ein bisschen berichten, erstmal, wie es dazu gekommen ist, dass du das Paper geschrieben hast?
Ich bin ja selbst kein Manualtherapeut. Ich meine, ich habe viel gelesen, aber ich habe ehrlich gesagt wenig manualtherapeutisch behandelt. Einfach weil ich die Evidenz und die Patienten, die ich gesehen habe, war das für mich immer so, der Hauptteil oder der Großteil war aktiv, ein bisschen manualtherapeutische Massage. Aber eigentlich die Hauptgeschichte oder Hauptmotivation war so ein bisschen eine Frustration. Also ich habe ja in Deutschland sogar diese Zertifikatsfortbildung manuelle Therapie noch gemacht, weil ich ehrlicherweise, um nochmal auf meinen Werdegang zurückzukommen, ja in der Physiotherapie-Grundausbildung nicht wissenschaftliches Handwerkstool oder irgendwas gelernt habe in Richtung wissenschaftliches Denken. Und am Anfang dachte ich tatsächlich, manuelle Therapie ist vielleicht cool, ich lerne das lieber, dann kann ich meinem Patienten besser helfen. Und das war so mein erster Kontakt in Richtung Manuelle. Dann habe ich auch durchs Medizinstudium und auch durch meine Frau, die selbst Psychologin und Wissenschaftlerin ist, habe ich dann so ein bisschen den Zugang zur Wissenschaft bekommen und dann irgendwann gemerkt, okay, ist doch nicht ganz so simpel. Ich habe dann schon in der Zertifikatsvorbildung viele Fragen gestellt, die ich finde oft nicht befriedigend beantwortet wurden. Und dann habe ich noch diesen Master in Krems gemacht, wo ich noch mehr, nennen wir es mal Blödsinn, gelernt habe. Oder auch habe ich Diskussionen und Fragen und Evidenz gestellt, die einfach mit, ja, aber ich mache das so, das ist meine Erfahrung, bla bla, beantwortet wurden, was ich auch schade fand an der Uni. Und das war dann so eine Frustration, weil ich oft halt das Gefühl hatte, keine Ahnung, die Paper, die ich lese heute, was die Probleme der Manuellen sind, die sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich von den Dingen, die zum Beispiel Louis Gifford oder Mark Sussman oder so in den 90ern geschrieben haben, also vor fast 30 Jahren, dass sich da relativ wenig tut und wir dann heute immer noch so Sachen lesen wie Hands-off versus Hands-on-Therapie und keine Ahnung, da war meine Hauptidee fürs Paper zu schauen, okay, was sind die Leitlinienempfehlungen für Low Back Pain, für Manuelle, also was sagen unsere Leitlinien? Was ist die Evidenz hinter diesen Leitlinien? Also gibt es Diskrepanz zwischen den Leitlinien? Ja, wenn ja, wieso? Wie schaut die Datenlage zu MT bei Low Back Pain aus? Und das dritte war dann, was sind die Wirkmechanismen, die wir behaupten, die Patienten glauben und die wir eigentlich wissen, was Wirkmechanismen sind für MT, wenn es einen Effekt gibt. Wie erklären wir den? Und das war so ein bisschen die Hauptidee. Und natürlich haben sich manche Sachen dann durchs Peer Review noch ergänzt, die dann dazugekommen sind, die ich finde dann das Paper in sich schlüssiger gemacht haben. Aber das war so die Hauptmotivation. Also eigene Frustration, eigene Erfahrung und ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, wir führen dieselben Diskussionen wie vor 20, 30 Jahren.
Ja, sehr spannend. Wie würdest du denn die Art des Papers beschreiben? Würdest du das als einen narrativen Review zusammenfassen? Und dann wäre auch spannend, ja, das mal zu beschreiben, wie du da vorgegangen bist.
Ja, Also im Grunde genommen war das ein Narrative Review und es ist insofern sicher kritisch, weil es keine Lobeshymne auf die manuelle Therapie ist. Ist auch immer witzig, wir haben auf Social Media manchmal Manualtherapeuten geschrieben, die mir danken, dass ich was für die manuelle Therapie tue. Und wir denken, wenn du das Paper lesen würdest, würdest du sehen, dass es eigentlich relativ kritisch manuelle Therapie gegenüber ist. Aber das ist oft so dieser erste Eindruck, aha, ich sehe ein Paper zu MT und Low Back Pain, das ist sicher gut für die MT. Mir geht es auch gar nicht um gut und schlecht, mir geht es einfach nur darum zu sagen, mit einem narrativen Review, weil man damit halt einen viel breiteren, ein breiteres Spektrum abdecken kann als mit einem Systematic Review. Natürlich war meine Literaturrecherche schon systematisch auf eine gewisse Weise, weil ich einfach geschaut habe, okay, welche Leitlinien gibt's und da habe ich wirklich einmal auf Basis von einem 2018er Review, die systematisch alle Leitlinien zusammengefasst haben, die sie so gefunden haben. Auf dem habe ich das basiert und dann noch ergänzt durch 2, 3, 4 Leitlinien, die seither rausgekommen sind, seit 2018. Also zum Beispiel die von der WHO oder die von der AOMPT in Amerika über Physiotherapie, manuelle Therapie und dann noch 2, 3, die ich ergänzt habe. Und das war dann quasi so ein systematischer Überblick einmal für die Leitlinien. Dann habe ich geschaut, okay, was ist denn systematische Evidenz für MT bei Low Back Pain? Und habe da dann auch geschaut, es ist quasi so eine Art systematische Literaturrecherche. Und dann das dritte waren dann eben diese Wirkmechanismen. Also das ist, war dann für mich, sage ich mal, auch der Grund zu sagen, ich mache da ein Narratives Review draus, weil dadurch kann ich so ein bisschen eine Geschichte erzählen. Natürlich ist es, wie ich sehe, auch relativ systematisch. Ich habe auch die Suchstrategie dann als Appendix quasi, Supplement für die Leute, die es interessiert, hochgeladen. Dann kann man schauen, wie habe ich gesucht. Und dann erzählt man natürlich eine Geschichte, oder? Und das war dann am Ende auch die Schlussfolgerung, die Conclusio, das war dann so ein bisschen das, was ist eigentlich mein Sinn, warum schreibe ich das, was sind meine Botschaften, die Take-Home-Messages, oder? Und genau, ja.
Du hast ja auch bei dem Journal of Manual and Manipulative Therapy veröffentlicht, da habe ich mich gefragt, also waren die eigentlich so positiv eingestellt gegenüber so einem kritischen Paper zur manuellen Therapie oder wie ist da so der Peer Review für dich abgelaufen?
Das war tatsächlich, also eigentlich, ich wusste nicht genau, wo ich es publizieren möchte und dann dachte ich, eigentlich fände ich es cool, ein kritisches Paper in einem Journal zu veröffentlichen, was dem der Intervention gegenüber eigentlich sehr positiv ist. Das ist ein bisschen so, ich vergleiche das gerne mit den Orthopäden, die halt gerne Arthroskopien machen, ins Gelenk reinschauen. Wenn man halt ein arthroskopie-kritisches Paper in Journal of Arthroscopy oder so veröffentlicht, dann ist es cool, wenn es ein bisschen kritisch ist, oder? Und das war meine Idee. Ich dachte so, hey, ich probiere das einfach, weil die Leute, die Peer Review machen, die sind ja eigentlich wissenschaftlich auch ein bisschen bewandert. Und ich muss sagen, es waren 2 Runden Peer Review und das erste waren ziemlich große Revisions, also da hatten sie einige Anmerkungen. Es gab 3 oder 4 Reviewer, weiß ich nicht mehr. Und 1, 2 fand ich echt, wo ich dachte, okay, das ist fachlich, glaube ich, gut berechtigt und ich verstehe den Sinn dahinter. Es gab einen, wo ich mir dachte, ja, okay, du findest halt MT geil und alles, was ich kritisiere an MT, findest du halt nicht geil. Okay. Und da habe ich dann immer geschaut, wie kann ich halbwegs drauf eingehen, dann aber doch argumentieren, wieso das Blödsinn ist. Und das war dann echt so ein bisschen streiten teilweise, wo ich dann auch sage so, hey, schau mal, hier ist ein Cochrane Review. Ich zitiere das Cochrane Review sogar und es sagt, was du behauptest, ist Blödsinn. Und deswegen gehe ich nicht drauf ein und setze es nicht um, was du mir hier empfiehlst. Und dann war die erste Runde eigentlich ganz gut und dann sehr aufwendig, meine ich. Da habe ich fast einen Monat gebraucht, um es dann wieder einzureichen. Und dann bei der zweiten Runde waren es nur noch meine Revisions. Es waren echt nur ein paar Kleinigkeiten. Witzigerweise waren dann die größten Kritikpunkte, dass ich Dinge ausführlich beschrieben habe, die ich nur ausführlich beschrieben habe, weil die im ersten Review, das waren andere Reviewer, gesagt haben, ich soll das machen. Also da musste ich dann halt auch immer sagen, so, ja, danke, ich habe das ein bisschen gekürzt, aber ich habe das auch nur so lang geschrieben, weil das war Input von der ersten Runde und so. Und also es war relativ langwierig. Ich war immer recht schnell, aber es hat dann irgendwie 3 Wochen gedauert, bis es mal wieder ins Review gegangen ist und so. Und dann hat sich das fast über ein halbes Jahr gezogen. Aber im Grunde genommen, glaube ich, am Ende ist trotzdem ein besseres Paper rausgekommen als am Anfang.
Ja, cool. Finde ich schön, dass du den Prozess nochmal so ein bisschen beschreibst. Also einmal auch so, wie du dich da so ein bisschen durchsetzt. Und ich finde auch, also bei meinen ersten Papern hatte ich auch immer so das Gefühl, so man will erstmal quasi allen Reviewern alles so ein bisschen recht machen. Und dann ab dem dritten Paper hatte ich dann das Gefühl, ja, jetzt kann man auch mal so ein bisschen dagegen argumentieren, einfach seine Position auch so ein bisschen behalten. Das finde ich auch immer, fand ich an mir. Also finde ich schön, dass du das auch so beschreibst.
Ja. Ja, voll. Also war für mich auch so. Es gab auch mal Punkte, wo ich mir dachte, das ist faktisch einfach, das gibt die Evidenz gar nicht her, jetzt sowas einzubauen. Und dann sage ich halt schon so, hey, danke für den Input, aber so und so schaut es eigentlich aus. Und ich zitiere die Studien, um die genau das belegen. Und ja.
Ja, magst du mal so ein bisschen darauf eingehen, was du gefunden hast? Also ich finde am Anfang erst gleich mal spannend die Frage, also wenn du jetzt viele Arbeiten zu MT angeschaut hast, also wie ist MT eigentlich so definiert in der Forschung? Wie wird das eigentlich untersucht? Magst du da ein bisschen drauf eingehen?
Da hatte ich tatsächlich in der ursprünglichsten Version von dem Review noch mehr dazu. Das habe ich dann ein bisschen runtergekürzt. Eigentlich ist MT tatsächlich sehr schwammig und unterschiedlich definiert. Also das reicht von, wir nehmen alles, was irgendwie eine Hand am Patienten ist, ist MT. Dann gibt es Autoren, die sagen, es ist nur MT, wenn wir Thrust und Non-Thrust Manipulations, also Mobilisation und Manipulationen, werden als MT definiert. Dann gibt es Autoren, die sagen, MT ist MT und Exercise zusammen. Also da wird quasi MT erweitert um Exercise in einem biopsychosozialen Framework. Also das heißt, es geht so ein bisschen von A bis Z, was man als MT definiert. Das erschwert auch manchmal, sag ich mal, so ein bisschen die Interpretation von manchen Reviews und Primärstudien, weil dann oft auch so Sachen wie, keine Ahnung, Tuna und irgendwelche komischen traditionellen chinesischen Massagen mit inkludiert werden. Zum Beispiel bei Kniearthrose gab es da mal ein Review, wo mich ein bisschen irritiert hat. Und das heißt, da hat man relativ viel Diskrepanz, was ist eigentlich MT, und das erschwert schon mal da so ein bisschen zu sagen, ich habe eine homogene Gruppe, mit die ich interpretieren kann. Und deswegen, ich habe dann auch die Definition, die oft gewählt wird, genommen und habe gesagt, hey, alles, was wir jetzt als MT definieren, ist Thrust und Non-Thrust, also Manipulationen und Mobilisationen an der Wirbelsäule. Das ist jetzt mal die MT, die uns interessiert, und so diese Massage und sonstige, das klammern wir mal so ein bisschen aus. Und ist aber tatsächlich gar nicht so simpel, eine einheitliche Definition zu finden für MT. Und das war, sage ich mal, auch kürzlich, das habe ich dann nicht mehr zitiert, aber die OMPT, die quasi die Amerikaner von der EI formt für MT, die haben dann versucht, nochmal die OMPT neu zu definieren. Da ist jetzt vor einem Monat oder vor zwei ist da eine neue Definition rausgekommen, um quasi die orthopädische Manualtherapie zu definieren. Aber das ist ja dann auch wieder was anderes als nur die klassische MT. Also das erschwert alles so ein bisschen die Interpretation.
Und deine Einschlusskriterien jetzt im Zuge von halt zu sagen, wir machen nur Mobilisation und Manipulation der Wirbelsäule, ist das, weil das dein Background ist oder weil das am meisten gemacht wird? Wie hast du das da entschieden?
Ja, so ein bisschen beides. Also tatsächlich, weil es meistens das ist, was gemacht wird, und auch, ich habe dann so geschaut, die Studien, die sich Effektivität angeschaut haben, also gerade auch die Cochrane Reviews zu dem Thema bei akuten und chronischen Rückenschmerzen, die haben oft die Definition gewählt, und dann gab es ein kürzliches Review von Nils Runge, ich glaube, der war eh bei euch auch im Podcast mal, zu Kniearthrose und MT als Zusatz und so, und das waren immer die Definitionen, die da so von MT gewählt werden. Dann habe ich das so ein bisschen geschaut, einerseits, was wurde untersucht, wie definieren die meisten anderen Autoren gerade in kürzlichen Arbeiten das, und dann habe ich das auch so übernommen, weil ich sinnvoll fand zu sagen, wir definieren das so für unsere Arbeit.
Mhm. Ja. Jetzt, weil Nils und ich da vorhin kurz drüber gesprochen haben, Triggerpunkte ist dann auch da nirgendwo inkludiert in klassischen manueller Therapie, ne?
Nee, nicht klassisch, ja.
Und jetzt aus deiner Sicht, gibt es da überhaupt Arbeiten dazu, die das mit überhaupt diskutieren, oder ist es immer nur Thrust, Non-Thrust Manipulation?
Bei Triggerpunkten jetzt, meinst du?
Ja, also sind die ein Thema in dem Formenkreis manuelle Therapie? Ich habe auch das Gefühl, es hat immer so eine gewisse Sonderposition teilweise.
Ja, also in dem Formenkreis manuelle Therapie tatsächlich nur, wenn in denen, und das gibt es gar nicht so viele, aber nur in den Arbeiten, die halt so ein ganz umfassendes, wir nehmen alles, was irgendwie mit der Hand am Patienten ist, drin ist. Mhm. Und dann hat man natürlich auch mega das schwammige Bild am Ende. Dann kann man irgendwie auch wenig sagen, ja, wirkt das jetzt oder nicht. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist dann auch voll oft, wenn man dann mit Therapeuten spricht, die halt sagen, hey, Triggerpunkte funktionieren, ich sehe das am Patienten. Und dann zeigt man den Review und sagt, ja, schau mal, aber hier, da wurden Triggerpunkte auch mit untersucht. Und dann sagen die meistens, ja, aber da wurden ja Triggerpunkte, Manipulation, es wurde alles zusammen untersucht. Wenn Triggerpunkte alleine untersucht würden, dann wäre es effektiv. Und so schlängelt man sich dann so ein bisschen drumherum. Deswegen, ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es da jetzt speziell für Triggerpunkte ein Review gibt, was nur das anschaut. Aber jetzt im Formkreis der MT ist das, wenn dann eher nur, sag ich mal, in den schwammigeren Arbeiten mit abgedeckt.
Ja. Und wie ist allgemein so deine Erfahrung jetzt gewesen? Also wird manuelle Therapie als Einzelintervention untersucht oder wird das auch zusammen mit Training häufig untersucht oder was hast du da gefunden?
Ich sag mal, klassischerweise wird sowas schon zusammen verwendet mit anderen physiotherapeutischen Interventionen wie Training, aktive Therapie, Übungen, Stabilisationsübungen oder physikalische Maßnahmen, Strom, Wärme und so weiter. wird schon oft, ja, gerade im Clinical Practice, also die echte Realität in der Praxis, ist oft, sage ich mal, eine Kombi. Wie viel und welcher Anteil dann ist, hat man natürlich extrem große Variationen. Es gibt viele Therapeuten, die arbeiten primär manualtherapeutisch, geben dann den Leuten noch zwei Übungen mit für zu Hause. Die werden vielleicht einmal ausprobiert in der Praxis und dann werden die Leute heimgeschickt. Ist ein bisschen Kontrast zu dem, wie ich gearbeitet habe, weil da war eher das Gegenteil. Also ich habe dann schon in der Praxis immer geschaut, gerade die Leute, die so ihre Erwartungshaltung mitgebracht haben, hey, ich werde gerne angegriffen, mir tut es gut, dass man die Leute dann bei uns in Österreich, gibt es für eine Physiotherapie, die dauert 45 Minuten. Und das heißt, dann habe ich halt in den ersten 10, 15 Minuten Therapie vielleicht so ein bisschen Massage, Weichteiltechniken, Gelenksmobilisation gemacht und dann geschaut, die Leute in Aktivität zu kriegen. Und über den Verlauf von so einem Rezept ist dieser passive Anteil meistens noch kürzer geworden. Das war dann oft so ein kurzes Mobilisieren, schauen, wie geht's heute, wie ist von der Sensibilität, wie ist von der Irritierbarkeit und dann, ah, okay, passt, komm, wir gehen auf die Trainingsfläche. Und da gibt es halt sicher eine große Varianz, weil es gibt, ich weiß von Therapeuten, die halt hauptsächlich MT machen und dann den Leuten noch drei Übungen für zu Hause mitgeben. Und in den Studien, die wir haben, ist es natürlich oft so, dass es, also in den gut kontrollierten Studien, dass man halt schauen möchte, ich untersuche MT entweder isoliert oder ich schaue MT zusätzlich zur Trainingstherapie. Das ist dann dieses klassische A verglichen mit A plus B Design, was ich problematisch finde. Da arbeite ich gerade mit einem Kollegen an einem anderen Projekt. Cool ist sowas, wenn man dann auch für die zusätzliche Intervention kontrolliert. Also ich fände sowas sinnvoller, wenn man schaut, Trainingstherapie plus MT verglichen mit Trainingstherapie plus und dann irgendeine Kontrolle für das zusätzliche von MT, weil sonst wissen wir nicht, was wir da eigentlich untersuchen. Gerade so der Saueressig und Rossettini, so diesen ganzen Kontextfaktoren, die in den letzten Jahren mehr erforscht werden, dass man dann halt primär schaut, okay, alles, was da zusätzlich an Minuten und die werden ja oft obendrauf gesetzt, also dann kriegt der Patient 10 Minuten zusätzlich oder 15 MT anders als die andere Gruppe und dann ist halt viel von dem einfach unspezifischer Kontext, oder? Und dann weiß ich nicht so richtig, ist es jetzt ein Effekt oder nicht. Und deswegen, ich glaube, wenn wir solche Studien machen, und da gibt es Daten, die haben das so gemacht, wir haben zusätzliche Kontrolle, dann verschwindet dieser extra Benefit von MT ganz, ganz oft. Das heißt, auch da, die Leute kriegen mehr Therapie, die kriegen mehr Kontext, die kriegen mehr Zuwendung, die kriegen mehr Aufmerksamkeit, die haben dann oft bessere Outcomes. Und selbst wenn nicht, wir können dann eigentlich wenig sagen, wenn wir keine Kontrolle dafür haben.
Ja, dann haben wir uns jetzt lange drumherum gesprochen. Jetzt sag uns doch mal, wie gut ist denn die manuelle Therapie bei akuten und chronischen Rückenschmerzen?
Get to it, ja. Also ich habe unterschieden in akute und chronische Rückenschmerzen beziehungsweise Effektivität bei akuten und chronischen Rückenschmerzen. Fangen wir kurz mit akut. Also beim akuten Low Back Pain, der wird oft definiert als jeder Rückenschmerz, der akut beginnt beim vorher gesunden innerhalb der ersten 4 Wochen. Ist meistens so die Grenze, also die ersten 4 Wochen. Und da wird geschaut, ist MT da effektiver als Kontrollintervention, als Scheinintervention oder als keine Intervention? Und da muss man eigentlich sagen, nicht wirklich. Also man kann MT sicher machen, aber die Patienten haben keinen größeren Benefit dadurch in der Akutphase. Würde ich jetzt einen Patienten, der akute Rückenschmerzen hat, zu mir kommen, wegschicken? Sicher nicht, oder? Das soll nur so ein bisschen bedeuten, der akute Rückenschmerz ist was, und da haben wir auch viel dazugelernt in den letzten Jahrzehnten. Da gab es ja diese Clinical Prediction Rules, und ich habe auch beim Klaus Ortmeier, den ihr ja auch gut kennt, habe ich vor ein paar Jahren mal diesen Manipulationskurs gemacht. Und wo man schaut, welche Patienten manipuliert man. Und auch da, wir suchen uns dann vor allem die raus, die die beste Prognose haben. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man, ich mag die Analogie zum Schnupfen vom akuten Rückenschmerz. Wenn wir beim Schnupfen sagen, aha, wir geben den Leuten Aspirin oder irgendein Ibu oder so und heilen die dadurch, das klappt halt nicht. Also es ist vor allem der natürliche Verlauf, den wir da beobachten. Das ist beim akuten Rückenschmerz ähnlich. Also da gab es auch Studien von Lorimer Mosleys Gruppe, die geschaut haben, wenn ich Pain Science, also Education, also quasi diese Schmerzedukation mache bei akuten Rückenschmerzen, kann ich dadurch die Prognose von den Patienten, die einen akuten Rückenschmerzen haben, verbessern, insofern, dass die gar nicht erst chronisch werden, oder? Und das war eine Nullstudie, also es gab keinen Effekt, keinen zusätzlichen Effekt durch 2 Stunden, also intensive zweistündige Edukation über Schmerzen, verglichen mit 2 Stunden, die haben es Placebo-Education genannt, quasi nur so quatschen, nichts Therapeutisches bereden. Und da gab es keinen zusätzlichen Benefit im langfristigen Outcome.
Ah, das oder war die Arbeit von Leuten... Träger damals, oder?
Ja, genau, 2019 von Träger, ja. Und da geht es auch gar nicht darum, dass ich sagen möchte, es funktioniert nicht. Es geht einfach nur darum, den Verlauf vom akuten Rückenschmerz irgendwie zu beeinflussen, ist fast unmöglich. Es gibt eine Studie von 2007 im Lancet, die habe ich auch zitiert in meinem Review. Die haben Manipulationen und Diclofenac jeweils mit, die haben vier Gruppen gehabt, das fand ich total geiles Studiendesign. Die haben das verglichen mit Scheinmanipulation mit Placebo, Diclofenac. Zusätzlich zu dem klassischen, was alle Patienten kriegen, die gehen zum Hausarzt, die haben Rückenschmerzen, die kriegen Paracetamol, was by the way auch nicht effektiver ist als Placebo, aber egal. Die kriegen Paracetamol und aktiv zu bleiben, was alle bekommen, das war usual care. Und dann die vier Gruppen, die eine hat halt das echte Diclofenac und das echte Manipulation bekommen. Dann gibt es eine Gruppe, die haben Fake bekommen und dann halt die anderen dritte und vierte Gruppe jeweils einmal das echte, einmal Fake. Und es gab keinen Unterschied zwischen den vier Gruppen. Also nicht manipulieren, nicht durch Diclofenac, also ein NSAR quasi, was Entzündungshemmendes. Und es ist mehr oder weniger egal, was man macht. Es gibt auch ein Cochrane Review zu Exercise, also Trainingstherapie bei akutem Rückenschmerz. Und ich sehe das voll oft auf Social Media, dass dann Leute sagen, jetzt teile ich meine Patientenerfahrung mit euch. Ich habe akute Rückenschmerzen, mache jetzt diese und jene Übungen und mache dann Snacks und mobilisiere mich so. Und ich schaue mir das dann an und denke mir, ja cool, good for you. Aber wahrscheinlich ist dein Effekt genau derselbe, wenn du einfach jetzt eine Woche ein bisschen langsamer machst und dann aktiv bleibst. Also so auf Populationsebene ist es relativ wurscht, was man beim akuten Rückenschmerz macht. Man hat eine ähnliche Prognose. Und was genau die Leute dann chronisch werden lässt, wissen wir tatsächlich kaum. Da gibt es halt viel diese psychosozialen Faktoren, die wir versuchen zu erheben und so. Aber es ist relativ tricky und ich glaube, da lernen wir auch, wie die Leute verhindern können, dass die chronisch werden. Genau.
Es gab ja auch diese Arbeiten von Artus aus auch 2010 schon, die halt alle Interventionen einfach mal geschaut haben von Training, manuelle Therapie, Medikamente, nichts zum Placebo und alle zeigen den gleichen Verlauf. Die haben das schön in so einem Graph dargestellt und du siehst, ja, wie du gesagt hast, macht keinen Unterschied, was du machst. Ja. Fand ich aber sehr schön, dass sich das aber auch immer noch nicht ändert. Also ich meine, ja.
Habe ich auch zitiert und eben in dem Abschnitt, wo es ein bisschen drum ging, ist es einfach brutal schwer, den akuten Rückenschmerz irgendwie positiv zu beeinflussen. Ich glaube, wir können viel kaputt machen in der Phase oder Schaden. Da bin ich nicht drauf eingegangen in meinem Review, weil ich das zu viel wird. Aber die Leute, die früh eine fortgeschrittene Bildgebung kriegen, so MRT und so weiter, die haben oft einen schlechteren Verlauf. Also das heißt, wir können die Leute kaum positiv beeinflussen, aber wenn die Leute ein paar schädliche Botschaften, nennen wir es mal Nocebos, kriegen und vielleicht eine frühe Bildgebung, wo drin steht, XY ist degeneriert, dann können mit den Leuten quasi schaden. Das ist so ein bisschen, ich nenne es mal so eine vulnerable Phase. Und da hat man natürlich beim chronischen Rückenschmerz, wo die MT, sag ich mal, ähnlich effektiv ist wie andere Interventionen. Also das schreiben witzigerweise es gibt ein Cochrane Review über Low Back Pain, über Exercise von Jill Hayden von 21. Und da schreiben die Autorinnen auch, ist effektiv, die Trainingstherapie für chronischen Rückenschmerz und witzigerweise so in Subgruppenanalysen ähnlich effektiv wie MT. Also es gibt beim chronischen Rückenschmerz gibt es oft, sage ich mal, eine ähnliche Effektivität zwischen den verschiedenen Interventionen. Da war jetzt im letzten Jahr die Cognitive Functional Therapy, also CFT und so diese auch Pain Reprocessing, was dann in der amerikanischen Gruppe untersucht wurde und von Lorimer Mosley, die Graded Sensory Motor Training. Also die Dinge, die so auf Schmerz rekonzeptualisieren, das ausprobieren und dann aufs Lifestyle-Factors noch eingehen. Das waren so die ersten Interventionen, die, sag ich mal, so einen anhaltenden Effekt hatten, der besser war als die Kontrolle, oder? Und das ist eigentlich fürs Low Back Pain fällt ziemlich cool. Aber bei chronischen Rückenschmerzen ist MT ähnlich effektiv wie andere. Aber, und das darauf lege ich immer Wert, wenn man das mit Schein-MT vergleicht, also quasi Placebo-MT, also nur Hand, und es wird in den meisten Studien, was ich total lustig finde, tut mir leid, aber in den meisten Studien wird die Schein-MT oder die Scheinmanipulation, da wird die Hand aufgelegt. Also der Therapeut, die Therapeutin legt die Hand auf die Stelle, die wehtut, stellt die Patienten vielleicht noch irgendwie in Seitlage ein und löst es dann wieder. Das war die Intervention. Und das ist ähnlich effektiv, wie wenn du die richtige Technik oder die richtige Manipulation machst. Was natürlich für die spezifische Technik an sich in der MT schon, finde ich, Bände spricht, oder? Weil wir blasen das auch immer so auf, ein guter Therapeut kann manuell therapeutisch gut behandeln. Und wenn man dann schaut, gegen welche Interventionen die MT bei chronischen Rückenschmerzen verliert oder nicht gewinnen kann, ähnlich effektiv ist, dann belustigt mich das schon. Also ein bisschen.
Ja, das Problem, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Höhensturz, David Höhensturz, hat darüber halt ja auch viel geforscht und mal geschaut, wie ist denn überhaupt so die Qualität von Placebo- und Kontrollinterventionen? Und ja, gerade bei manuellen Therapie. Aber also muss man auch wiederum sagen, genauso schlimm bei Training. Also bei Training haben wir gar keine Kontrollintervention wirklich meistens. Aber genau, du sagst, all das muss man, glaube ich, sehr in Klammern setzen. Wie siehst du das so? Gibt es gute Placebo-Interventionen bei Manipulation? Haben die da irgendwie mal adäquate Lösungen gefunden?
Ja, adäquat weiß ich nicht. Also es gab manchmal, also was ich hart finde, ist, wenn man dann ein ausgeschaltetes Lasergerät, also der Therapeut und die Patienten, die sehen zwar einen Punkt, aber es passiert kein Laser. Ich meine, Laser funktioniert ja an sich schon nicht, oder? Das heißt, du hast quasi, deine Placebo-Intervention ist eine Intervention, die eigentlich eh nicht funktioniert und nicht empfohlen wird von der Leitlinien. Und dann ist deine echte Intervention ist eine Manipulation und beides ist dann gleich effektiv. Das ist dann irgendwie sehr belastend, so für mich zum Interpretieren auch. Was ich, glaube ich, oft am glücklichsten fand oder am, wenn man so Richtung Face Validity auch denkt, wenn die Leute gleich viel Zeit kriegen, also gleich viel Zeit mit dem Therapeuten, das finde ich dann immer cool. Dann sagt man, okay, hey, die haben ähnlich viel Zeit, ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Wenn die Leute zusätzlich vielleicht noch auf empathische und personenzentrierte Kommunikation achten, dann hat man auch dafür kontrolliert. Und dann schaut man halt, dann gibt es manchmal Studien, die haben gesagt, die werden eingestellt in der Stellung von der Manipulation, wie so eine Art Dehnung oder in der Seitlage. Wenn du einen unteren LWS manipulieren will, dann stellt man die so eine Seitlage ein und dann lässt sie da 3-4 Mal tief einatmen, vielleicht so isometrisch gegenspannen. Das waren oft so Kontrollinterventionen. Dann kann ich mir so denken, okay, da glauben vielleicht die Leute so will Richtung validitätstechnisch noch, aha, da passiert was Therapeutisches mit mir. Und dann denke ich mir so, okay, das ist eine coole Kontrolle. Aber witzigerweise ist es oft relativ egal, mit was wir die MT vergleichen. So von der Effektivität ist es, wenn die Kontrolle gut ist, nicht wirklich besser. Wenn die Kontrolle schlecht ist, ist es auch nicht wirklich besser. Das heißt, unterm Strich erklärt man sich eigentlich auch die allermeisten Effekte, die man dann sieht für die MT, primär durch, sag ich mal, unspezifische Faktoren und Kontext und neurophysiologisch und nicht strukturell biomechanisch, wie wir ja auch ich in Deutschland noch und in Krems, dem Master, ganz viel biomechanisches, in welche Richtung ich die Facetten gelenke und so weiter, ist kein Faktor für den Effekt, den wir beobachten.
Was ich ganz spannend fand, du hast in dem Artikel ja auch recht detailliert aufgeführt, dass es in unterschiedlichen Leitlinien dann trotzdem sehr unterschiedliche Empfehlungen für die manuelle Therapie gibt. Wie glaubst du, kommt das dann zustande, wenn doch eigentlich dann die Literatur da so recht deutlich ist?
Ja, also ich sag mal so, Leitlinien sind ja eigentlich, was ist das Ziel von der Leitlinie? Das Ziel von der Leitlinie ist vor allem, Variationen in der klinischen Praxis zu reduzieren, die ungewollt ist. Also da spricht man dann oft von Low-Value und High-Value-Care, also quasi die Interventionen, wo wir wissen, dass sie nicht funktionieren, die sollten wir weniger machen und die Dinge, die wir wissen, die sind hilfreich, die funktionieren, die sollten wir mehr machen. Das ist eigentlich, wenn man es mal stumpf zusammenfasst, das Ziel von der Leitlinie. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Leitlinien und der Prozess einer Leitlinienerstellung, der zieht sich ja oft über Jahre, wenn sie gut gemacht wird. Und ich glaube, der Hauptfaktor so ein bisschen ist oft, was sind die Biases von diesen Leuten, die da drin sitzen? Was sind die Entscheidungsträger? Wer sitzt da dahinter? Weil es gibt zum Beispiel die eine Leitlinie von den Amerikanern, die macht eine Strong Recommendation für MT, egal wann. Es sind halt Physiotherapeuten und die haben halt auch einen manualtherapeutischen Fokus. Das ist ungefähr so, wie wenn wir uns eine Leitlinie von den Orthopäden anschauen oder von der Gesellschaft für Arthroskopie und die machen eine Leitlinie und sagen, ja, Knieschmerzen würde ich arthroskopieren. Und denke ich mir so, ist klar, ist das, was du machst. Denn du bist ein Orthopäde, du schaust ins Gelenk rein. Das ist nur logisch, dass du dich dafür aussprichst. Und es gibt aber die meisten anderen Leitlinien, die raten zum Beispiel von Arthroskopien bei so 0 nach 15 arthromatischen Knieschmerzen ab. Und deswegen, ich glaube, Bias ist ein Hauptpunkt oder ein der wichtigste Faktor. Und das zweite ist natürlich schon so ein bisschen eine Undurchsichtigkeit in der Datenlage für MT. Und wenn man da systematisch rangeht, und das war auch so ein bisschen mein Versuch, das zusammenzufassen, zu schauen, hey, wieso gibt es denn da eine gewisse Diskrepanz, dann kommt man da so ein bisschen dahinter. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, die Unterscheidung oder die Diskrepanzen, die sind gar nicht so riesig. Also die meisten Leitlinien sagen, man kann MT zusätzlich zu aktiver Therapie, zu einem biopsychosozialen Verständnis von Schmerzen und zu einer richtigen Kommunikation kann man das auf jeden Fall machen, wenn man möchte. Und man muss aber nicht. Und das ist so ein bisschen meine Hauptbotschaft. So, hey, wir streiten uns da mit hands off, hands on. Sollen wir, dürfen wir, müssen wir? Und ich denke mir so, eigentlich, wenn wir uns die Leitlinien anschauen, dann empfehlen die alle dasselbe. Und das ist eine May. Also du kannst das machen, wenn du magst. Zusätzlich zu. Und dann kommt halt das alles, was wir machen müssen, oder? Und wenn man ehrlich ist, ist das die Empfehlung, die wir haben. Und es betrifft vor allem den chronischen, weil den akuten Rückenschmerz, den müssen wir eigentlich, wenn wir uns nur die Evidenz anschauen, nicht speziell anders behandeln, als aktiv bleiben und nicht Bettruhe und nicht zu lange in Krankenstand. Und Trainingstherapie und so weiter brauchen diese Leute erstmal noch gar nicht. Und dann diesen Zeitpunkt abzupassen, da empfehlen zum Beispiel jetzt von Sarah Wahlberg das letzte Review, was sich die Prognose angeschaut hat von Rückenschmerzen, die empfehlen zum Beispiel eine Re-Evaluation nach 3 Monaten. Es gibt Autoren, die sagen, man soll die Leute nach 4 Wochen oder nach 6 Wochen wieder reinholen und schauen, wie geht's denen mit, brauchen die mehr, brauchen die doch Physiotherapie, brauchen die vielleicht Psychotherapie, mehr psychologische Unterstützung. Den genauen Zeitpunkt kennen wir noch nicht, wann wir es machen sollten. Und dass wir auf psychosoziale Faktoren schauen müssen, das ist, glaube ich, steht außerhalb jeder Debatte. Ja.
Ich habe noch mal eine Frage zum Studiendesign der MT-Studien. Mhm. Ein Argument, was ich häufiger immer noch mal höre, ist, aber die Therapeutinnen, die da ja waren, die waren ja auch nicht gut, die waren ja nicht erfahren. Ich kann das besser. Wie ist denn das so? Also ich weiß, zum Teil wird das mit Studentinnen gemacht, da könnte man das Argument bringen. Wie ist denn da so, wenn man sich die Gesamtheit der Studien anschaut?
Es gibt keine robusten Daten dafür. Also, dass das so ist, dass die Erfahrung einen Unterschied macht. Tatsächlich gibt es Studien, die haben sich das explizit angeschaut, kriegen erfahrene Manualtherapeuten bessere Ergebnisse als Berufsanfänger in manueller Therapie, die aber auch diese Zertifikatsfortbildung OMPT zum Beispiel gemacht haben. Und da gibt es keinen Unterschied. Also das heißt, die Erfahrung ist dann nicht das Entscheidende und das reißt dann so ein bisschen auch das an, wo ich dann auch noch in meinem Review drauf eingehe, weil wir haben ja in der MT ganz oft die Idee, wir müssen dieses eine dysfunktionale Segment identifizieren. Und wenn wir dieses eine Wirbelsäulensegment kennen, was die Beschwerden macht, und wenn wir das dann behandeln, dann heilen wir den Patienten. Also es ist ja in sich, es ist ja ein total biomedizinisches Denken, was man da hat, oder? Das ist so ein bisschen, ich bin gerade auf der Infekt, auf der Pulmologie. Das heißt, wir haben viele Patienten mit Lungenentzündungen. Wir schauen dann, okay, welches Bakterium hat dieser Mensch? Ist es wahrscheinlich eher ein Standardbakterium von draußen? Dann wird der gut auf ein Penicillin ansprechen, oder? Dann kriegt er ein Penicillin und dann wird der besser. Und das ist total easy, das biomedizinisches Modell in Perfektion. Und genau dasselbe ist eigentlich die manuelle Therapie, wenn man sich überlegt, ich identifiziere ein Segment, ich behandle dieses Segment und dann werden die Leute besser. Wenn man sich dann aber anschaut, wie ist die Datenlage oder die Sicherheit dahinter, dann sieht man, aha, unsere Methoden, dieses Segment zu identifizieren, die funktionieren nicht. Die sind nicht valide, die sind nicht reliabel. Also diese ganzen segmentale Bewegungen und so weiter, da gibt es, das ist völliger Käse. Und das heißt, das ist mal das Erste, das heißt, unsere Diagnostik funktioniert nicht. Das Zweite ist dann, da gibt es coole Studien, auf die gehe ich auch ein, egal ob wir manipulieren oder mobilisieren, es ist völlig wurscht, wo wir das machen. Also da werden Patienten verglichen mit zufällig irgendein Segment manipulieren oder der Manualtherapeut darf untersuchen, welches er manipulieren würde, und es gibt keinen Unterschied im Outcome und es zieht sich durch die Bank. Also ich glaube, in dem einen Review gab es 33 Gruppenvergleiche zwischen zufällig oder gezielte Manipulation, und es gab in 31 von 33 keinen Unterschied, und bei den beiden, wo es einen gab, das waren die zwei einzigen Studien mit very high risk of bias, also methodisch am schwächsten auch. Das heißt, da kann man eigentlich sagen, okay, es ist eigentlich egal, die Höhe oder die Effekte sind dieselben. Und bei Mobilisation ist es dasselbe. Also, weil die Studie, das eine Review hatte Manipulation primär geschaut, und das zweite, was ich auch zitiere, die haben sich auch Mobilisation angeschaut. Das heißt, eigentlich egal, wo wir mobilisieren, wo wir manipulieren, der Effekt, der ist über neurophysiologisch, über Kontakt, es kommt ein bisschen zu einer Beruhigung. Kommt es durchaus zu einer Linderung, aber auch da ist der weder die Höhe des Segments noch die Erfahrung des Behandlers hat da irgendwie einen großen, hat da eine große Wirkung auf die Effektgröße, sag ich mal. Ja.
Magst du auf die Effekte nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Du hast es jetzt in so Stichworten gesagt, neurophysiologisch Kontexteffekte, aber magst du das vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen für die Zuhörer?
Ja, also im Grunde genommen, was wir immer denken ist, oder wie oft Patienten auch denken, da gibt es auch schöne qualitative Arbeiten mit Interviewstudien. Patienten denken oft, es steht irgendein Wirbel schräg oder es ist irgendwas eingeklemmt und dann löst man das, auch gerade in der Manipulation mit diesem Knacken, oder wir wissen, dass da vor allem Gasbläschen platzen, und das ist so ähnlich, wie wenn man es am Finger macht. Hat eigentlich keinen wirklichen therapeutischen Effekt. Ist auch ähnlich effektiv, wenn man die Technik macht und es knackt nicht. Also das ist gar nicht das Entscheidende, und man verändert da auch keine Anatomie und nichts. Und oft ist es aber die Idee, also sowohl von uns Therapeuten, gerade die Oldschool-MTler, dass wir da irgendwas berichtigen. Wir wissen tatsächlich, dass die Effekte eher ganz viel über Kontext, und Kontext beinhaltet jetzt alles, was in Richtung, ich gehe in eine saubere Praxis, die ist angenehm beleuchtet, die Menschen am Empfang sind total nett von mir, ich habe vielleicht vom Therapeuten gleich ein Espresso angeboten bekommen noch, also ich fühle mich da wohl, wir hatten Zeit zum Anamnese machen, ich wurde gründlich körperlich untersucht. Also das passt alles ganz wunderbar, meine Erwartungen werden erfüllt und ich habe die Erwartung, dass ich jetzt auch behandelt werde manuell, und es passiert auch, und dann fühle ich mich wohl, oder? Und das ist, sage ich mal, alles erstmal unspezifischer Kontext. Der spezifische Effekt von der Technik, der wäre dann insofern, wenn ich jetzt sage, okay, ich mobilisiere das eine Gelenk in eine gewisse Richtung, und da wissen wir aufgrund von vielen Untersuchungen, dass es wurscht ist, welche Höhe. Wir wissen, es kommt so ein bisschen zu einer Tonusbeeinflussung vom Sympathikus bzw. Parasympathikus. Also es kommt zu einer Entspannung. Meistens wird der Muskeltonus generell ein bisschen niedriger. Die Leute erfahren oft eine akute Schmerzlinderung. Und da habe ich mal eine Diskussion geführt mit einem Dozenten, der sich dann eben ganz viel auf diesen, ja, wir machen Parasympathikus, wir pushen den und das ist gut für die Entspannung. Und ich auch gesagt habe, okay, geil, mich würde jetzt eine Interventionsstudie interessieren. Wir vergleichen in der einen Gruppe, machen wir deine MT-Technik, in der zweiten essen wir einen dicken Burger, wo dann auch halt viel Verdauung und Parasympathikus passiert und wahrscheinlich ist ein ähnlicher Effekt, also so diese vegetative Nervensystem, diese unspezifischen Effekte von MT aufs Vegetativum, die sind oft oder eigentlich immer innerhalb von 24 Stunden wieder weg. Also kurzfristig machen wir was mit dem autonomen Nervensystem, aber das ist dann nach kurzer Zeit wieder weg. Ich glaube, was MT am ehesten macht und wenn man sich die Studienlage auch bei Kniearthrose anschaut, MT kann kurzfristig Schmerzen ein bisschen reduzieren, ähnlich wie andere Interventionen. Also alles, was so ein bisschen Schmerzen lindert, oder kann man kurzfristig machen, mittelfristig sind diese Effekte weg. Das heißt, auch da argumentieren ja oft MTler mit diesem Window of Opportunity, das heißt, ich schaffe mir ein Fenster, um dann aktiv zu werden. Und das ist, glaube ich, auch so, wie wenn man MT praktiziert, dann sollte man schauen, dass man das benutzt, um Schmerzen akut, Irritierbarkeit zu reduzieren, um dann die Leute in Aktivität zu kriegen. Und das ist eigentlich auch das, was die Leitlinien alle als Kann-Empfehlung aussprechen. Und das ist ein bisschen die Kernbotschaft von meinem Paper, dass man einfach dieses ganze künstliche Aufgeblasene ein bisschen weglässt und schaut, hey, guck mal, wir wissen, was MT kann und was nicht. Wir haben das gut erforscht und eigentlich sind sich die Leitlinien auch größtenteils zumindest einig, dass das so und so anzuwenden wäre, wenn es anzuwenden ist.
Darf ich da mal einen so einen therapeutisch-praktischen, Noak, du wolltest noch was dazu fragen, ja?
Ja. Du sagst es gerade, das ganze komplizierten Erklärung und das ganze Fufu-Mac machen, glaubst du, es funktioniert dann auch genauso gut?
Ich glaube schon. Ich glaube nämlich auch, dass man sich auch gerade in der Osteopathie, da diskutiere ich ja oft mit meinen Studis an der FH, dass die Osteopathie sich oft aufgrund von fehlender wissenschaftlicher Basis versteckt hinter komplexen anatomischen Erklärmodellen, die aber völliger Quatsch sind. Und ich glaube auch, dass die MT, wenn man das mit den Leuten, so habe ich es auch immer erklärt, wenn man die MT mit den Leuten ehrlich und sag ich mal, evidenzbasiert darstellt, als wir schauen jetzt, dass wir deinen Schmerz ein bisschen reduzieren, das ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendeinen Wirbel gerade rück, sondern es geht primär darum, die Irritation zu reduzieren, dass die Leute, gerade auch bei mir in der Praxis, bei meiner eigenen Erfahrung auch, ähnlich gut annehmen und verstehen können und für sich auch so wahrnehmen. Und ich finde auch, man nimmt da so ein bisschen selbst diesen, ich bin der Heiler, ich bin die Heilerin, Druck raus und gibt den Leuten mehr Verantwortung, weil man sagt so, ja, okay, hey, wir haben diese Techniken, die funktionieren kurz, wir können das machen, damit der Schmerz ein bisschen weniger wird und dann schauen wir, dass wir es in Aktivität gehen. Ja.
Ich würde da eine Sache vielleicht so ein bisschen einmal zur Diskussion stellen, die ich mich oft frage in der Praxis und vielleicht können wir da zu dritt einmal so ein bisschen drauf eingehen. Also ich finde ja, so ein Problem an diesem biomechanischen Denken ist, dass wir Schmerzen irgendwie dadurch behandeln, dass wir irgendwas wieder in die Position zurückbringen. Und das schwingt aber immer so ein bisschen mit, dass wir quasi die Annahme haben, dass der Schmerz hier nicht gut ist. Also die Annahme ist ja so ein bisschen, ich muss den Schmerz wegbekommen. Und auch Patientinnen kommen ja mit dem Anspruch in die Praxis häufig, dass da ist irgendwas falsch und der Schmerz ist falsch und wir müssen jetzt irgendwas machen, damit der Körper wieder richtig ist in dem Moment. Mhm. Und ich finde, das schwingt in diesem Window of Opportunity eigentlich auch wieder so ein bisschen mit. Weil irgendwie hat man da die Annahme, ja, wir reduzieren den Schmerz kurzfristig. Und die Annahme dahinter ist so ein bisschen, der Körper funktioniert hier irgendwie falsch. Der Schmerz ist irgendwie falsch. Das ist irgendwie gar nicht zuverlässig, dieser Schmerz. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, also es ist ja so ein bisschen ein Austricksen des Körpers ja auch, könnte man sagen. Man fügt irgendwie einen Schmerz oder einen intensiven Stimulus zu, damit der Körper dann weniger Schmerz fühlt. Aber ist nicht das ein ähnliches Problem wieder? Also haben wir nicht da den gleichen Paternalismus so ein bisschen, dass der Schmerz quasi hier falsch ist und ich den eigentlich jetzt schnell lindern muss? So? Also vielleicht ist das ja auch gut, dass der Schmerz da ist. Der hat ja irgendeinen Sinn, der kommt ja nicht ohne Grund, oder?
Ja, ich glaube gerade im akuten Setting sowieso, oder? Bin ich absolut bei dir und ich glaube auch, dass da, selbst wenn man es schafft, den Schmerz zu lindern, dass es eigentlich gar nicht zwingend bei den meisten Leuten notwendig wäre. Und ich hatte da mal einen Patienten, der war bei mir mit akuten Rückenschmerzen, der war eine Woche krankgeschrieben, der hat mich dann gefragt, so, hey, soll ich mich noch eine Woche krankschreiben? Ich gehe erst wieder in die Arbeit, wenn alles wieder richtig ist. Also quasi auch dieses Denken, der Schmerz ist falsch und du musst mich jetzt erst noch fixen eine Woche, bevor ich wieder zurück in die Arbeit gehe. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, pass auf, du bist ein junger, gesunder Mann, du hast jetzt schon eine deutliche Schmerzlinderung innerhalb der ersten 7 Tage bei einem akuten Rückenschmerz gekriegt. Wir haben überwältigende Evidenzberge, die nahelegen, dass eine frühe Rückkehr an den Arbeitsplatz viel, viel effektiver ist, als jetzt zu sagen, du bist bei mir noch und lässt dir da irgendwie irgendwelche Wirbel manipulieren oder Techniken oder auch Training, ganz egal, oder? Die Leute müssen einfach wieder zurück in den Alltag kommen und das ist dann das, was sie heilt. Also deswegen finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken, weil ich glaube auch, dass wir da ganz oft, sag ich mal, eigentlich Verantwortung übernehmen wollen, die wir gar nicht so tragen können, weil oft das nur die Heilung von Patienten ist, im akuten Setting. Im chronischen glaube ich, dass da manchmal ein sinnvoller Schmerz zu einem weniger sinnvollen wird, wenn der wirklich jeden Lebensbereich einschränkt, oder? Also da muss man dann vielleicht auch wieder ein bisschen schauen, ja, der hatte mal einen Sinn, dieser Schmerz. Der ist durch diverse Prozesse, ist der zum Sinnlos, in Anführungsstrichen, oder weniger hilfreich Schmerz geworden, der mich einfach in jeder Lebenslage einschränkt. Und da muss ich natürlich schauen, kann ich den irgendwie beeinflussen? Und da wird dann die MT oft an ihre Grenzen stoßen, weil der Transfer ist dann oft halt nicht da. Und einen chronischen Schmerzpatienten kann ich nicht kosteneffizient langfristig manualtherapeutisch behandeln. Das geht einfach nicht. Das ist für die Akutphase, kann man das vielleicht mal kurz probieren, kann ich das irgendwie einen ganz irritierbaren Patienten ein bisschen reduzieren, aber dann muss man mit den Menschen schauen, hey, wie können wir dich wieder in deinen Alltag kriegen. Und da wird dann die MT von der Rolle auch immer kleiner, denke ich. Ja. Aber finde ich einen schönen Gedanken auf jeden Fall, Nils.
Also genau, ich meine, das ist auf jeden Fall halt vor allem in Bezug auf akute Schmerzen. Ne? Ja. Weil, also ich finde halt in diesem manipulier mich mal steckt halt diese Einstellung drin, ich will das möglichst weit wegdrücken und das soll jetzt gar keinen Platz in meinem Leben einnehmen, was aber halt wieder verhindert, dass die Leute auch irgendwie akzeptieren, dass es gerade da ist und sich trotz dem Schmerz dann irgendwie weiter normal leben, so ein Stück weit. So, ne? Also ja, genau. Also ich würde es auch in der Praxis, mache ich es auch manchmal, aber ich finde, dass die wichtige Botschaft habe ich immer dabei, irgendwie hat der Schmerz einen Zweck und den jetzt wegzudrücken ist vielleicht nicht die richtige Option, ne? Egal, was wir für Techniken dafür haben. Also ja, genau. Noak, möchtest du dazu noch was fragen?
Dazu fragen nicht unbedingt. Die Frage ist, ob sich das ist jetzt die Diskussion von, ich weiß nicht, ob wir es öffnen, aber halt von gutem Schmerz und dann irgendwie pathologischem Schmerz, ob halt chronischer Schmerz da irgendwie das nicht mehr so ist. Aber ich würde dir dann grundsätzlich zustimmen, dass wir das Signal auch erstmal einordnen können. Und das Signal ist nicht, da ist ein Wirbel draußen. Das heißt, eigentlich fehlt mir immer die Indikation, ich muss jetzt da irgendwas manipulieren, wenn an der Wirbelsäule nichts kaputt ist.
Voll. Ich glaube auch, gerade im akuten Setting ist die Hauptbotschaft erstmal, hey, wir haben eine gründliche Anamnese gemacht, eine ganz gründliche körperliche Untersuchung. Wir können mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, es ist keine ernsthafte medizinische Ursache dahinter. Das ist ein nicht komplizierter, einfacher Rückenschmerz. Das ist was Benignes und da muss man eigentlich nicht viel therapeutisch machen, oder? Und ich finde, man muss da auch ein bisschen auf Kohärenz achten. Also wir können nicht Patienten sagen, das ist nichts Ernstes, du hast keine Red Flags, alles easy. Und dann aber die Leute 2 Wochen krank schreiben und sagen, ja, bleib erstmal zu Hause, wir müssen das jetzt fixen. Oder du brauchst jetzt unbedingt noch ein Folgerezept danach, weil du musst jetzt erstmal 10 Termine für akut kommen und danach müssen wir noch weiter arbeiten, um Prävention zu machen. Das ist nicht mehr kohärent. Also das ist eine Geschichte, die passt, die verwirrt Patienten, die passt nicht zusammen, oder? Das ist wie wenn jemand von Orthopäden kommt und dort gehört hat, dass Abnutzung Kniearthrose macht und dann kommt er in Physiotherapie und macht bei uns Squats und Beinpresse und denkt sich so, hä, das passt nicht zusammen. Also deswegen, ich glaube, da müssen wir auch oft schauen, dass wir schon in unserer Profession alleine, aber auch so generell medizinisch eine zusammenhängende Geschichte erzählen.
Plus, wir wollen ja auch langfristig das Narrativ in unserer Gesellschaft verändern. Wir wollen ja langfristig, dass die Leute bei Rückenschmerzen entspannt sind, dass sie einmal checken, dass nichts Schlimmes ist und dann weitermachen. Ja. Wenn ihr doch mal mitbekommen, ich kann ja doch zur Physiotherapie gehen und da ein bisschen manuell behandelt werden, dann erzählt er der das ja auch beim nächsten Mal, sagt, Physiotherapie ist da super gut und dann kriegen wir halt auch diese Idee von, wir brauchen Interventionen bei akuten Rückenschmerzen auch nicht raus. So. Ich finde, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, da auch irgendwie mal eine Position einzunehmen.
Ja, absolut.
Und ich finde, also da spielt sich, finde ich, schon auch die Frage, was ist eigentlich akuter Rückenschmerz, schon auch eine wichtige Frage. Also was passiert da? Also gibt es da irgendwie eine Verletzung im Rücken? Ich finde, also aus meiner Praxis würde ich sagen, dass es den PatientInnen leichter zu vermitteln ist, zu sagen, ja, wahrscheinlich hast du dir da irgendwie eine leichte Bandscheibenverletzung oder es gibt ja irgendwie diese Idee von diesen Bandscheibenfissuren oder sowas, die dann irgendwie so einen Hexenschuss auslösen zum Beispiel, finde ich immer leichter zu erklären. Manche würden jetzt vielleicht sagen, das ist irgendwie so eine Nocebo-Sprache oder sowas, aber ich habe immer das Gefühl, das ist leichter zu erklären im Sinne von, okay, es gibt eine kleine Verletzung, das ist nichts Schlimmes, das heilt jetzt aus und deswegen können wir den Verlauf nicht beeinflussen. Im Vergleich zu, ja, wir wissen nicht, was es ist, wir können den Verlauf nicht beeinflussen, aber wir machen jetzt mal irgendwas, so ein bisschen. Also, wie würdest du das sehen? Also,
Also ich habe zu Patienten meistens gesagt, und es geht so ein bisschen auf die, also das Gordon Waddle Rückenbuch zurück, weil da war auch so ein bisschen die Idee, was ist eigentlich nicht spezifischer Rückenschmerz? Und ich meine, da scheiden sich ja eh auch die Geister, ist das eine hilfreiche, ist das eine schädliche Unterteilung und so weiter. Ich glaube, das ist insofern hilfreich, weil man den Patienten dann auch erklären kann. Ich habe den Leuten dann auch immer gesagt, wir wissen, es ist der Rücken, wir haben ausgeschlossen, dass es nervale, diverse Strukturen sind, dass es das irgendwas Malignes ist, können wir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit jetzt für einen Moment ausschließen. Das heißt, es ist ziemlich sicher Muskel, vielleicht ein bisschen Faszie, eine Struktur in deinem unteren Rücken, die jetzt gerade dir Schmerzen macht. Wir können jetzt nicht ganz hundertprozentig sagen, welche Struktur das ist. Das Coole ist, müssen wir auch gar nicht, um das besser werden zu lassen. Und wir werden gemeinsam ein paar Sachen ausprobieren. Wir schauen, was für dich jetzt speziell am hilfreichsten ist. Und dann haben wir in den allermeisten Fällen relativ schnell eine gute Schmerzreduktion. Also ich habe dem Ganzen schon auch immer einen muskuloskeletalen Ursprung gegeben, wo ich gesagt habe, pass auf, das und das ist am wahrscheinlichsten. Jetzt da das Gelenk oder die Bandscheibe, so in die Tiefe bin ich gar nicht gegangen. Ich glaube, das mag für manche hilfreich sein, ja, eben wie du es machst. Ich glaube, wenn man das gut erklärt, dann ist es auch nicht so nocebolastig, oder? Da gibt man dem Ganzen eine Glaubwürdigkeit und validiert so die Patienten auch. Und dann kann man auch, sag ich mal, gemeinsam therapeutisch schauen, was hilft den Betroffenen.
Das führt ja vielleicht auch noch ganz schön so zu dem Ende eures Papers hin. Ja, schlagt ja am Ende so verschiedene Action-Steps vor, die ja für KlinikerInnen wichtig sind. Wir haben es jetzt schon an vielen Stellen irgendwie schon angeschnitten, aber magst du da vielleicht nochmal zusammenfassen, also was ihr oder was du so beschreibst da als eine gute Praxis dann bei akut bei
roten Schmerzen? Ja, genau. Ja, gerne. Das habe ich tatsächlich, die Tabelle auch, finde ich, dass die hilfreich ist und cool, nochmal um das Ganze so, was sind die Take-Home-Messages, war tatsächlich auch ein Hinweis vom Peer-Review, also in der zweiten Runde oder ersten Runde, dass wir so eine Tabelle machen sollen mit Action-Steps, so was sollen Kliniker jetzt davon mitnehmen. Das erste war, und das haben wir eigentlich schon besprochen, das ist, dass man die Komplexität von Rückenschmerzen und diesen Reduktionismus, den wir ganz oft machen, also da habe ich in der muskuloskeletalen Physiotherapie schon mal ein deutsches narratives Review geschrieben, weil wir denken ja auch ganz oft, aha, körperliche Inaktivität, schwache Muskulatur, das macht Rückenschmerzen. Das ist fast ähnlich reduktionistisch wie zu denken, ah, okay, das ist ein falsch stehender Wirbel. Und das machen wir ja ganz viel. Wir suchen uns immer diese eine Ursache oder Neuroathletik, egal was, man sucht sich immer eine Ursache, an der man irgendwie leicht arbeitet. Und das ist ja total reduktionistisch in sich. Und da gibt es auch Studien und aus den 90ern, die schon das bemängeln. Und da habe ich auch, glaube ich, Max Sussman nochmal zitiert, wo es einfach darum geht, so, hey, Low Back Pain ist wahnsinnig kompliziert, lasst uns das einfach mal so akzeptieren. Und es wird ganz oft so gerechtfertigt, ja, MT ist nicht so schädlich wie Opioide, also als Medikamente zu geben bei Low Back Pain, wo ich mir halt denke, ja schon, aber das ist eine extrem niedrige Hürde, die wir uns hier setzen, nicht so schädlich zu sein wie ein Suchtmittel. Also das ist keine Rechtfertigung für MT als Intervention, das ist nur zu sagen, ja, Opioide schaden Rückenschmerzen, das stimmt, kurz- und langfristig sicher. Aber das ist jetzt in keinster Weise, hängt das irgendwie mit der MT zusammen. Und das ist auch ganz oft so, wenn ich auf Social Media sehe, Kreuzband kann man auch konservativ machen, die OP ist schlecht oder keine Ahnung. Es gibt trotzdem Patienten, die werden extrem schlecht physiotherapeutisch konservativ behandelt, also von der Intervention selbst. Selbst wenn es grundsätzlich angemessen ist zu sagen, ich mache das konservativ. Also selbst wenn eine andere Intervention nicht funktioniert, wie so gut wie wir dachten oder vielleicht sogar schädlich ist, ist es an sich keine Rechtfertigung zu sagen, hey, und deswegen ist MT grundsätzlich geil. Und das ist so ein Bild, das, was ich oft gelesen und auch gehört habe, so, ja, aber es sind halt keine Opioide. Und ich denke mir so, ja, schon. Ich würde aber gerne noch ein bisschen eine höhere Erwartungshaltung an uns als Profession und an die MT als Intervention haben. Und deswegen geht es mehr um die Komplexität und zu sagen, hey, lass uns weggehen von diesem strukturellen, biomechanischen Blabla und so ein bisschen anfangen zu schauen, was ist denn eigentlich wirklich dahinter? Und die Komplexität von der Erkrankung auch zu, ja. Genau, das war so unsere erste Take-Home-Message, also Komplexität akzeptieren. Das zweite, was wir empfehlen, ist, da geht es ein bisschen in die Leitlinien, also ensure high quality. Das heißt, wir sollen sicherstellen, dass die Basics passen. Und da habe ich mit dem Pat Prilowski schon mal drüber geredet, in einem anderen Podcast, aber mir ist es ehrlich gesagt relativ wurscht, und das bespreche ich auch mit meinen Studis so, wenn wir in der Physiotherapie 45 Minuten haben mit einem Rückenschmerzpatienten, und in diesen 45 Minuten machen wir 30, 40 Minuten lang evidenzbasierte, aktivitätsorientierte, personenzentrierte Physiotherapie, dann ist es mir eigentlich ziemlich egal, was in den letzten 5 bis 10 Minuten passiert, wenn da jetzt jemand sagt, er klebt den Leuten Kinesiotape auf den Rücken. Ich weiß, dass es nicht funktioniert, oder? Aber der Mensch hat vielleicht die Erwartungshaltung, dann ist mir das ehrlich gesagt egal, weil dann nimmt das nicht die Zeit von den effektiven Sachen so sehr weg. Wenn jetzt jemand sagt, er manipuliert gerne die letzten 5 Minuten, denke ich mir auch so, ja, You do you, passt, oder? Kann man machen. Mir wäre wichtig, dass die Basics passen. Und die Basics müssen passen, und das wissen wir bei Low Back Pain, das ist Kommunikation, das ist unsere dritte Empfehlung, aber das ist Kommunikation, das ist eine gute Untersuchung, das ist eine gute Anamnese, und das war vor allem so ein bisschen auch zurückgehen und sagen, hey, ich verstehe das Ganze biopsychosozial. Und wenn man das schafft und dann den Leuten, sage ich mal, noch eine aktivitätsorientierte Therapie anbietet bei chronischen Rückenschmerzen, dann ist das für mich High Quality, die wir abgesichert haben. Und wenn man dann noch sagt, ich manipuliere gerne, ich baller gerne die Facettengelenke von oben bis unten einmal durch, das dauert 5 Minuten, denke ich mir, okay, passt, mach doch, kein Problem. Sag halt nicht den Patienten, sie müssen jede Woche wiederkommen, um das durchzuführen, weil das, dann kommen wir wieder in Abgründe, in die wir lieber nicht kommen sollten. Genau. Das war die zweite, und das dritte, das habe ich gerade schon geteasert, das war Kommunikation. Also da gibt es, kann in Richtung motivierende Gesprächsführung gehen, was hier ursprünglich aus der Suchtforschung kommt. Aber da geht es grundsätzlich darum, dass wir empathisch und personenzentriert kommunizieren. Und es heißt dann immer, ja, also, das mache ich eh, ich kann gut mit Leuten, wo ich mir denke, ja schon, aber es gibt durchaus Strategien, wo man noch besser werden kann. Und das ist auch was, wo man aktiv dran arbeiten kann und dann auch tatsächlich bessere Outcomes und auch eine bessere therapeutische Allianz erzielen kann. Und das sind oft kleine Tricks, das muss man üben. Das ist auch, glaube ich, was man nie ausgelernt hat. Also ich beobachte das, ich meine, gerade als Medizinstudent war ich manchmal in der Orthoambulanz und habe mir gedacht, ich habe gerade in dieser medizinischen Behandlung nur gelernt, wie ich es niemals machen möchte. Gar nichts von dieser, das war einfach nur ein abschreckendes Beispiel. Und es gibt aber auch Behandlungen, oder wo ich dabei war, auch auf der Krebsstation, wo ich mal war, wo es darum ging, ja, das ist eine terminale Diagnose, wo ich mir dachte, das war für mich so kommunikationstechnisch ein Meisterwerk der empathischen Kommunikation auf Breaking Bad News und so weiter, wo ich einfach da im Raum stand und mir dachte, wow, also echt beeindruckend, wie man Leuten schlechte Nachrichten überbringen kann. Also ich glaube schon, dass das ist, wo wir sehr viel Spielraum haben, wo wir auch in der Physiotherapie noch viel an der Oberfläche kratzen. Und auch diese Zertifikatsfortbildungen, weil da habe ich dann manchmal schon diskutiert, ja, die müssen halt 320 Unterrichtseinheiten oder so dauern in Deutschland für MT. Wo ich mir dann denke, ja schon, aber ich muss deswegen trotzdem nicht 5 Tage HWS jede Facette in 27 Richtungen mobilisieren, weil ich halt die Zeit füllen muss. Also wir könnten so viele coole Sachen lernen und gemeinsam lernen, oder? Und dann mobilisiere ich da die Facettengelenke in 12 Richtungen. Das sind einfach Dinge, wo ich nicht verstehe, weil du hast da motivierte junge Leute, die wollen was lernen, die investieren Feiertage, Freizeit, kann manchmal, und dann sitzt du da und musst da das Facettengelenk in die 12. Richtung am Tag mobilisieren. Also ich glaube, dass wir da Kommunikation einen Riesenanteil auf jeden Fall auch in die Grundausbildung, aber auch dann in diese Weiterbildungen investieren könnten. Genau. Und der letzte war einfach, das umfasst nochmal das ganze andere, das Personenzentrierte. Also das kann für den einen Patienten kann das ein Angstvermeidungsverhalten sein, oder dass halt jemand gewisse Aktivitäten vermeidet. Auch da, nicht jeder chronische Rückenschmerzpatient hat das. Aber es gibt viele Patienten, die haben gewisses Vermeidungsverhalten. Für den anderen kann das vielleicht wirklich körperliche Inaktivität sein, wo man sagt, ich arbeite an dem. Für den dritten Menschen ist es vielleicht die Rückkehr an den Arbeitsplatz, die das Entscheidende ist. Also da muss man halt schauen, was ist für das Individuum vor mir das entscheidende Rädchen, an dem ich drehen muss. Und das ist so ein bisschen das Gegenstück von diesem reduktionistischen, ich muss nur rausfinden, welches Facettengelenk bei dir eingeklemmt ist, und das manipuliere ich dann und so heile ich dich. Sondern mehr zu schauen, okay, ich schaue mir deine Geschichte an, deinen Leidensweg, deine bisherigen Erfahrungen, und dann versuchen wir gemeinsam rauszufinden, an welchen Rädchen können wir drehen, um dich zu heilen. Und wenn wir MT einsetzen, und das ist eigentlich auch, finde ich cool, dass ich das so drin lassen konnte, habe ich auch geschrieben, in Linie oder in Line mit den Empfehlungen von klinischen Praxisleitlinien, wenn Kliniker, und das ist das Wichtige, wenn Kliniker und Klinikerinnen MT einsetzen, dann sollten sie es in einem umfassenden biopsychosozialen Behandlungsansatz integrieren, der halt auf diese Dinge schaut, oder? Und das ist so ein bisschen mein Takeaway. Man kann MT machen, wenn man möchte, man muss es aber nicht. Und man ist auf jeden Fall kein schlechterer Therapeut, wenn man es nicht macht, oder Therapeutin. Genau.
Mic drop. Genau. Sehr schön. Ja, mega gut zusammengefasst. Also ich finde wirklich das Paper spannend, also einen sehr schönen runden Rahmen, mit den Sachen jetzt so zu enden, ist auf jeden Fall glaube ich, spiegelt sehr wieder, wie auch wir oder Noak und ich irgendwie die Therapie sehen. Also und ich finde das schön, dass halt Leute, die halt auch viel Literatur lesen, dann zu den gleichen Schlüssen kommen. Das ist ja dann genau das, wie es eigentlich auch sein sollte, ne? Dass wir irgendwie uns wissenschaftlich orientieren und am Ende dann sagen, ja, stimmt, wenn wir das alles kritisch beobachten, dann sind das so die wichtigen Sachen, und dann kommen wir irgendwie zu den gleichen Schlüssen. So, das finde ich auch irgendwie so nice dabei. Ja, ja. Noak, hast du noch Gedanken dazu?
Nö, war gut. Nicht so schlimm.
Ja, also möchtest du noch was hinzufügen, JP? Irgendwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Ja, grundsätzlich, also kann man mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich kann das Paper teilen. Also wenn wer den Volltext haben möchte, ich antworte auch meistens innerhalb eines Tages. Nein, also man hat ja immer so die Vorstellung, dass das Paywall und das war auch eine der lustigen Anmerkungen, die ich auf mein Paper bekommen habe. Irgendwer hat mir geschrieben, hey, cooles Paper, schaut interessant aus, aber zieh doch mal in Betracht, nächstes Mal Open Access zu publizieren. Ich denke mir so, ja, aber ich habe das schon in meiner Freizeit geschrieben. Ich werde jetzt sicher nicht noch 3.000 und ich glaube 3.200 € kostet es in dem Journal Open Access zu publizieren. Ich werde jetzt sicher nicht 3.200 € in die Hand nehmen, damit du nächstes Mal da kostenlos hin irgendwie das sofort siehst, wenn ich doch eh, wenn du mich anschreiben würdest und sagst, hey, kannst du mir schicken, das dir schicken kann. Also das ist so ein bisschen ein Punkt, wo ich mir immer denke, so, ja, okay, gut, danke für deinen Hinweis, aber nein. Das heißt, es ist nicht Access, aber wenn man es lesen möchte, kann man mir schreiben. Ich kann das an Privatpersonen jederzeit weitergeben. Das mache ich auch total gern. Ich freue mich ja, wenn jemand das lesen mag. Und ansonsten hoffe ich, dass wir ein bisschen in Deutschland und auch in Österreich und generell in der Physiotherapie ein bisschen mehr weggehen von diesem Hands-on, Hands-off und MT, ja, nein, weil eigentlich ist die Datenlage relativ eindeutig und wir haben das schon so viel und genau untersucht. Wir werden da jetzt keine riesigen Wissensgewinne mehr kriegen zu den Techniken selbst. Wir müssen jetzt nur schauen, wie können wir gerade chronischen Schmerzpatienten langfristig und effektiv helfen, und ich finde es total cool, dann so Literatur zu lesen, wie eben jetzt CFT und andere modernere Ansätze, die jetzt echt teilweise coole Effekte zeigen konnten.
Ja, mega schön. Also wir verlinken mal das Paper auf jeden Fall hier drunter und E-Mail-Adresse auch in deinem Sinne,
oder? Gerne, ja.
Dann machen wir das auch und dann schreibt JP gerne an. Kann ich sehr empfehlen, das Paper zu lesen. Vielen Dank, dass du hier dich mit uns darüber unterhalten hast. Finde schön, mal wieder eine Physiotherapie-Folge gemacht zu haben. Haben wir jetzt auch lange nicht mehr gehabt. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, danke dir.
Ciao, danke für die Einladung.